Vielen Dank. Ich freue mich, heute Morgen wieder hier sein zu dürfen und Gottesdienst gemeinsam mit euch gestalten zu können. Vielen Dank, Ingolf, für gute Gedanken, die du uns schon mitgegeben hast. Beharrlich. Habt untereinander beharrliche Liebe. Damit habe ich die Predigt überschrieben. Beharrlich ist ein seltsames Wort, wie Ingolf gesagt hat. Es ist ein etwas älteres Wort, das kennt vielleicht nicht unbedingt jeder. Beharrlich ist aber nicht negativ. Interessant, wenn man sich Gedanken darüber macht. Wir haben manche Worte, die wir schnell mal als negativ wahrnehmen. Ein Wort, das in die Richtung geht von Beharrlichkeit, was negativ wahrgenommen wird, ist hartnäckig oder aber auch stur. Beharrlich ist ein Unterschied. Das macht einen Unterschied, ob du hartnäckig, ob du stur oder ob du beharrlich bist. Das Deutsche ist da so ein bisschen manchmal sehr verkopft. Wir legen ganz viel in manche Worte mit hinein. Das wird uns im Laufe der Predigt auch nochmal bei einem anderen Wort beschäftigen. Genau, trotz alledem möchte ich erst einmal anfangen mit diesem leichten und dezenten Unterschied zwischen beharrlich und stur zum Beispiel. Der eine oder andere sagt es dem Ostwestfalen nach, dass er doch ein wenig stur sein kann. Ein wenig störrisch oder wie auch immer. Beharrlichkeit, sie ist im Gegensatz zu dem Stursein etwas, was aufgrund einer festen Überzeugung aus den Menschen heraus spricht. Stur kannst du sein, ohne zu überzeugt zu sein von dem, warum du gerade stur bist. Beispielsweise, manch ein Beamter, ohne jetzt die Beamten in den Dreck ziehen zu wollen, aber die können manchmal ganz schön stur auf ihre Gesetze und Regelungen beharren, ohne auch nur eine Lücke zu lassen, dass man da ein wenig menschlich mit umgeht. Da steht ganz im Vordergrund, das ist die Regel, das ist das Gesetz, das hat man so zu tun. Da gibt es keine Abweichung. Stur, störrisch. Beharrlich hingegen, das führt dazu, dass du überzeugt bist von dem, warum das so ist. Gerade in Bezug auf die Liebe kommt hier nochmal dann eine ganz besondere Betonung mit rein, weil beharrliche Liebe, um die es heute eben auch geht, sie sagt nicht einfach nur, im Beispiel der Ehe gesprochen, ich bin verheiratet, ich muss meine Frau lieben, weil das eben so ein Stück weit die Forderung ist, sondern ich liebe meine Frau beharrlich aus Überzeugung, weil ich Ja gesagt habe. Vielleicht ist es bei dir nicht die Frau, sondern der Mann, oder vielleicht ist die Ehe auch noch ein bisschen ausstehend oder liegt schon hinter dir. Je nachdem, was für eine Situation du gerade hast. Trotz alledem wirst du mit Sicherheit auch diesen Unterschied zwischen stur und beharrlich erkennen können. So wünsche ich es uns zumindest auch heute in dieser Predigt. Ich habe heute für diese Predigt ein Bild mitgebracht, eben dieses hier mit wunderbaren, schönen, kleinen Herzschlösslein. Vorhängeschlösser. Auf dem Bild, genauer gesagt, sind Liebesschlösser zu sehen. Manchmal baut man ja Luftschlösser, Liebesschlösser, die sind ein bisschen etwas anderes als ein Luftschloss, ein Vorhängeschloss. Diese werden schon seit einigen Jahren vorrangig von Verliebten an verschiedenen Orten angebracht, um dort ein Symbol auch der festhaltenden Liebe zu hinterlassen. Ich habe euch sogar noch ein paar weitere Bilder mitgebracht. Und hoffe, das klappt. Hier zum Beispiel eine Brücke, an der jede Menge solcher kleine Schlösslein hängen. Manche sogar größer, manche in unterschiedlichen Formen, manche schon direkt professionell eingraviert von irgendwelchen Maschinen und sonst was, manche vielleicht nur handschriftlich mit Edding draufgeschrieben, die Namen der Verliebten. Das können manchmal richtig viele Schlösser werden. Das kann schön sein, das kann interessant sein, das kann manchmal aber auch ganz schön zu einer Last werden. Hier, wenn immer mehr Schlösser dazu kommen, dann kann das auch für manche Bauwerke eine ganz gewaltige Herausforderung werden. So ein kleines Schlösslein, so ein kleines Vorhängeschloss, das wiegt eigentlich nicht viel, nur ein paar Gramm. Nun, wenn dann aber Tausende davon dazukommen, dann können das schon mal mehrere Tonnen werden. Und unsere Brücken in Deutschland, die sind nicht alle marode, aber manche, die haben ganz schön unter etlichen zusätzlichen Lasten zu ächzen. Und da kann so ein übermäßiger Gebrauch von Liebesschlössern zu einer Herausforderung werden. Manche Brücken wurden schon von über 40 Tonnen Schlössern befreit. Trotz alledem mag ich dieses Bild des Vorhängerschlosses, gerade in dieses Liebesschlosses, als ein Ausdruck beharrlicher Liebe. So wie dieses kleine Schloss dort gedacht ist, um ewig zu hängen oder zumindest so lange, bis es irgendjemand dann gewaltsam entfernt. So machen die Menschen, so sollen wir uns festmachen an der Liebe, beständig festmachen, da dran gekettet, dran geschlossen, fest. Mal unabhängig von allen Punkten, die damit eben auch negativ zusammenhängen können oder wahrgenommen werden können, finde ich das ein sehr, sehr schönes Bild. Machen wir unsere Liebe fest, wie mit so einem kleinen Schloss. Beharrlich hängt es da an etwas dran. Nicht stur, sondern aus Überzeugung. Dieses Bild möchte ich uns zum Anfang der Predigt eben auch mitgeben. Ich möchte dann direkt in den Predigttext hineinstarten. Ich möchte uns 1. Petrus 4, 7 bis 11 heute vorlesen und dazu habe ich uns den Text aus der Basisbibelübersetzung mitgebracht. Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und bewahrt einen klaren Kopf, damit ihr beten könnt. Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe und zueinander fest, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. Dient einander, jeder mit der Gabe, die ihr erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes weitergeben. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr tut, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Ihm gehören Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen. Ein interessanter Text, wie ich finde. Ich habe ihn ja nicht ganz ohne Sinn rausgesucht. Und gerade hier hat es mir dieser Vers 8 angetan. In dieser Übersetzung klingt das ein wenig anders, als ich den Text dann überschrieben habe oder die Predigt überschrieben habe. Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest. Hier wird Ausdauer benutzt als Wort, weil wir eben dieses Wort beharrlich nicht unbedingt immer so gut verstehen. Luther übersetzt hingegen, mit vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Mit Ausdauer oder beharrlich. Auch hier ist Ausdauer ja ein Wort, das auch darauf hinführt, es geht nicht um ein Stursein, sondern um ein Ausdauern, ein Aushalten, um ein beharrlich Dransein. Und diese beharrliche Liebe, diese Formulierung aus Luther, die hat mich dazu eben auch angeregt, die heutige Predigt so zu überschreiben. Beharrliche Liebe, sich fast festmachen wie mit einem Vorhängeschloss an diesem Thema Liebe. Der erste Petrusbrief, er hat einen Schwerpunkt, so wie ich es wahrnehme, auf dem rechten Verhalten der Christen. Viele Anweisungen im ersten Petrusbrief führen vor Augen, dass es Petrus sehr wichtig war, den Menschen von Christus bestimmt zu wissen. Petrus gibt hier den Christen eben mit, wie sie ihr Verhalten auch an Christus ausrichten. Das findet sich unter anderem in sogenannten Haustafeln wieder. Diese beschreiben, wie gesagt, eben auch die Ordnung miteinander von Christen. Auch dieser Abschnitt, den ich heute als Grundlage für die Predigt gewählt habe, geht in diese Richtung. Hier werden uns Anweisungen, Ordnungen mitgegeben, die Petrus ganz gezielt den Christen nennt. Wir sollen festhalten an der Liebe, beharrlich oder eben ausdauernd. Wir sollen gastfreundlich sein. Und wir sollen einander dienen. Trotz dieser ganz konkreten Forderungen, die im Übrigen nicht ganz grundlos sind, bin ich überzeugt, dass es im Petrusbrief generell und ganz speziell auch an dieser Stelle um mehr geht als um moralische Anweisungen. Das hast du zu tun und danach musst du dich richten. Ich bin überzeugt, dass hier nicht ein Katalog von Verhaltensrichtlinien im Vordergrund steht. Gerade Vers 7 macht es aus meiner Überzeugung nach deutlich. Hier heißt es, das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und bewahrt einen klaren Kopf. Das könnte man als Anweisung lesen oder als Verlangen, als ein To-Do. Aber was dann folgt ist, damit ihr beten könnt. Eine Freisetzung zu einer Beziehung. Was hier drin steckt, ist in erster Linie, eben, dass es um eine Beziehung geht. Damit ihr beten könnt, drückt ein inniges Verhältnis zu Gott aus. Wie sollen wir diese Beziehung denn leben können? Wir müssen sie ins Reine bringen. Denn das ist für uns Menschen das alles Entscheidende. Diese Beziehung ins Reine zu bringen, und da möchte Petrus den Menschen hinleiten, dass sie dazu eine Anweisung haben, einen Leitfaden, woran können sie sich orientieren. Aufgrund der Beziehung mit Gott werden wir neue Menschen. Schon Jesus Christus gebraucht dafür das Bild, von Neuem geboren zu werden. Als neue Menschen können wir nicht nach alten Verhaltensmustern unser bisheriges Leben einfach so weiterleben, einfach weitermachen wie bisher. Das wäre so ein bisschen stur. Das neue Leben soll von Gott selbst her bestimmt sein. Denn er selbst ist ja auch das Ziel des Lebens, das Ziel des Glaubens. Im Evangelium geht es nicht darum, dass wir Menschen als Jäger und Sammler in dieser Welt unterwegs sind und möglichst viel Gutes aufhäufen, damit es uns gut geht, damit den Menschen um uns herum gut geht, damit wir Wohlstand haben. Und ganz obendrauf vielleicht noch so ein Sahnehäubchen mit Kirsche, ein Leben mit Gott. Jesus Christus spricht deutlich davon, dass alles andere, was nicht dem Leben mit Gott entspricht, für uns zur Nebensache wird. Das Leben mit Gott ist nicht das Sahnehäubchen obendrauf, es ist vielmehr das Ein und Alles. Ohne sich ein vermeintliches Hintertürchen offen zu lassen, sollen wir Menschen uns auf Gott einlassen. Gott will unsere bedingungslose Liebe. Das kann man als Forderung sehen. Man kann es aber auch ganz anders sehen. Als Menschen waren und sind wir zu allen Zeiten herausgefordert, die Beziehung zu Gott so zu leben, dass er unsere bedingungslose Liebe will, dass es um ihn geht, dass er nicht einfach nur, um mit anderen Worten zu sprechen, ein Add-on ist, eine Erweiterung unseres Lebens, etwas, was dazukommt, sondern er ist der Kern unseres Lebens. Wenn ich den Glauben als Erweiterung für mein Leben begreife, dann finde ich hier bei Petrus und auch an anderen Stellen in der Bibel Anweisungen, die ich irgendwie zusätzlich in meinem Leben noch unterkriegen muss. nach denen ich mich richten soll, und das kann dann schnell zu einer Last werden. Eine Last, die muss man dann halt auch noch mittragen. Gastfreundlich sein und einander dienen sind nur so zwei Beispiele. Ja, die Bibel fordert mich ja auf, ich muss gastfreundlich sein. Also muss ich ja jemanden einladen. Das ist meine Pflicht, das wird so von mir erwartet. Ich muss ihnen dann auch noch in Liebe begegnen. Auch dann, wenn mir gerade nicht danach zumute ist. Ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen in dieser Welt so den Glauben und daraus folgend moralische Forderungen verstehen. Der Glaube, das ist so eine Religion, da muss man ganz viel noch machen. Da kommt so viel Last, so viele Verpflichtungen, so viel Zusätzliches noch dazu. Das macht, wie ich finde, den Glauben nicht wirklich attraktiv, wenn man das so sieht. Man muss sich an ganz viele Dinge halten. Wenn ich den Glauben hingegen als eigentlichen Kern des Lebens begreife, dann fällt auf, dass es nicht zuerst um die Forderung geht. Vielmehr geht es um Gott selbst und um das Leben, das er uns schenken möchte. Unser Leben soll vom Gebet bestimmt sein. Das heißt nicht, dass ich eine zusätzliche Aufgabe habe. Vielmehr habe ich die Möglichkeit, im ständigen Austausch mit Gott selbst zu sein. Ich bin nicht dazu verpflichtet, weil jetzt ein Gesetz, eine Regelung über mich hereingebrochen ist, dass ich jeden Tag beten muss. Das Schönere, was hier in Aussicht steht, ist, dass du ein Verlangen danach hast, mit Gott im Austausch zu sein. Da sind wir Menschen manchmal, egal ob wir Ostwestfalen sind oder nicht, gefühlsbetont. Auch das Gefühlsbetonte kann der Ostwestfale manchmal unterdrücken, aber manchmal ist auch dem Ostwestfalen nicht unbedingt danach zumute, etwas zu machen, was gerade seinem Gemüt nicht entspricht. Ja, wie geht man denn damit um? Muss man sich jetzt zum Gebet zwingen? Ich fühle mich gerade nicht danach zu beten. Petrus möchte nicht einfach nur hier sagen, dass es eine Pflicht ist, die du zu erfüllen hast, sondern dass du dahin kommen darfst, das als Segen zu empfangen, als Segen zu empfinden, als Segen wahrzunehmen. Ja, manchmal, da steht man auf und am Morgen, der fängt schon nicht so ganz super an und man merkt, oh, heute, da wird es für mich eine Last. Auch eine Last zu beten. Aber trotzdem, wenn ich ins Gebet gehe, dann geht es mir oftmals so, dass ich nicht mehr eine Last empfinde, sondern eine Freude. Das ist schon spannend. Manchmal muss man sich dazu zwingen, zu beten. Und gerade wenn man dann anfängt, dann wird es nicht mehr zu einer Last. Ebenso auch das beharrliche Festhalten an der Liebe. Wenn wir die Bibel lesen, dann begegnet uns in 1. Johannes 4, dass Gott selbst Liebe ist. Sein Wesen ist Liebe. Wir dürfen uns an ihm festmachen. Eben wie dieses Bild vom Vorhängeschloss. Und manchmal kann es auch ein Sollen sein, weil unser Kopf oder die Welt, in der wir leben, uns etwas anderes sagt. Und doch ist das Geschenk, das wir mitbekommen, Liebe zu erfahren. Das erleben wir auch schon im Zwischenmenschlichen und noch viel mehr in der Beziehung zu Gott. Weil wir uns von Gott geliebt wissen, sind wir überhaupt erst in der Lage, ebenfalls zu lieben. Unsere Liebe sollte dabei unser Leben so sehr ausfüllen, dass es die Menschen um uns herum zu spüren bekommen. Ich habe vorher davon geredet, dass es beim Deutschen immer mal wieder so ein bisschen Wortklauberei gibt. Beharrlich, stur oder hartnäckig zum Beispiel. Ähnliches begegnet uns bei dem Wort verliebt sein. oder Liebe. Wir unterscheiden da an manchen Stellen. Das Englische zum Beispiel ist da ein bisschen freier. Die sagen, man fällt in Liebe, to fall in love. Und die Liebe ist drin, als Wort, einfach so als explizites Wort. Bei uns ist das irgendwie so mit reingebastelt in dieses Verliebtsein. Ja, da steckt auch Liebe drin. Und trotzdem unterscheiden wir, ja, das Verliebtsein, das ist doch nur eine Gefühlsregung. Das ist nur so eine Emotion. Das ist eine Momentaufnahme. Für die Liebe, da muss ich mich entscheiden. Ja, das ist auch gar nicht so verkehrt. Und trotzdem ist Liebe eine Emotion, eine Wahrnehmung, die wir empfinden, mehr als nur eine Gewissensentscheidung. Ich zwinge mich jetzt, verliebt zu sein, das können wir nicht. Ich zwinge mich zu lieben, geht das? Ja und nein. Weil, ja, wenn man verliebt ist, dann hat man so ein Stück weit eine rosarote Brille auf. Genau, jetzt kannst du deine Brille auch putzen, abnehmen. Nein, genau, man hat eine rosarote Brille auf, so der Sprachgebrauch im Deutschen. Man sieht den anderen mit ganz anderen Augen. Man glorifiziert ihn schon fast. Also man hebt ihn auf ein Podest und sieht nur das Gute. Manchmal spricht man davon, wenn man dann verheiratet ist, dann sieht man auch die negativen Seiten, die Herausforderungen, die auf einen einbrechen. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Wenn man verliebt ist, dann darf man ganz viel Wunsch danach haben, Verlangen danach haben, Zeit mit dem zu verbringen, den man liebt. Das muss in der Liebe nicht aufhören. Verliebtsein und Liebe, die gehen Hand in Hand. Und trotz alledem ist ja dennoch ein leichter, dezenter Unterschied da. Ähnlich wie beim Beharrlichsein und beim Stursein. Von der Liebe, da muss ich überzeugt sein. Da muss ich wirklich dran glauben, dass Liebe da ist. Das Verliebtsein, das bricht auf mich herein. Das ist manchmal ähnlich wie so dieses Sturkopfsein. Da kann ich einfach nicht anders. Da bin ich manchmal so. Aber das Lieben, dazu muss ich mich entscheiden. Da muss ich überzeugt sein von. Das muss in mir drin sein. Und das ist mehr als nur eine Emotion. Und dennoch geht es nicht ohne Emotion. Beharrlich festmachen an der Liebe. Dieses lädt uns also ein, dass wir voll Überzeugung an Gott dran sind. Es geht nicht darum, einfach nur hier einen Katalog, eine Verordnung zu befolgen. Ja, das muss man halt sein. Als Christ muss man beharrlich an der Liebe dran sein, ob ich will oder nicht. Nein, darum geht es gar nicht. Ich muss meinen Nächsten lieben, das fordert Christus ja von mir. Deswegen muss ich jetzt jedem, dem ich begegne, freundlich grüßen. Auch wenn er noch so ein Hornochse ist. Darf man Hornochse sagen? Ja, ich denke schon, ja. Genau. Wenn wir Glauben oder auch Liebe als Forderung verstehen, dann gehen wir an dem eigentlichen Ziel vorbei. Wir dürfen Liebe erfahren bei Gott. Wir dürfen beschenkt werden von ihm selbst. Ich hatte vorher erwähnt, eben das Wesen Gottes wird als Liebe bezeichnet in 1. Johannes 4. Sein Wesen ist Liebe. Gott selbst, an ihm dürfen wir uns festmachen. Und das Interessante ist, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir davon, dass da ganz viel Offenbarung, ganz viel Verheißung drin steckt. Die Gott suchen, die werden ihn finden. Wenn wir uns an ihm festmachen mit unserer Liebe, dann dürfen wir seine Liebe auch erfahren. Wenn ich mich manchmal dazu zwingen muss, zu beten, dann darf ich trotzdem fühlen, wie eine Last von mir abfällt und ich gesegnet werde, auch in dieser Zeit des Gebets. Was für eine Freude das doch sein kann, mit Gott in Kontakt zu treten. Was für eine Freude das doch sein kann, sein Leben von Gott bestimmen zu dürfen, von ihm bestimmen lassen zu dürfen. Und doch ist es für uns Menschen oftmals ein Spagat. Wie kann ich das eine tun, mich von Gott bestimmen zu lassen und trotzdem den Alltag in meinem Leben zu leben? Aus menschlicher Kraft heraus können wir das oftmals nicht. Manch einer versucht es. Wir starten oftmals in unseren Tag hinein, dass wir es versuchen, aus menschlicher Kraft Gebote und Gesetze und Anweisungen zu befolgen. Und doch gibt es gerade hier auch in Vers 11 in diesem Bibeltext einen interessanten Hinweis. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes weitergeben. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Dieser Vers, der spricht davon, dass wir eigentlich gar nicht erst versuchen müssen, das aus unserer Kraft herauszutun. Wir brauchen das gar nicht versuchen, uns festzumachen aus unserer Kraft heraus, sondern aus der Kraft Gottes. Das wiederum führt mich dazu, dass es von uns oftmals gefordert ist, Demut zu haben. Sich einzugestehen, ja, ich habe gar nicht die Kraft dazu. Ich habe gar nicht die Kraft, diese Forderungen, die hier auf mich einprasseln, aus 1. Petrus 4, festhalten an der Liebe, gastfreundlich zu sein und einander zu dienen. Die Kraft habe ich teilweise gar nicht aus mir heraus. Und vielleicht sogar nicht nur teilweise, sondern einfach eingestehen, das kann ich gar nicht. Nicht in der Art und Weise, wie Christus das von mir wünscht. Bedingungslose Liebe. Irgendwo sind doch immer Vorbehalte. Einander dienen. Ja, das kann ich aus Pflichtgefühl heraus erfüllen. Und doch ist es auch was anderes, wenn ich das aus der Liebe von Gott heraus tue, aus seiner Kraft heraus. Sich eingestehen, die Kraft habe ich nicht, und bei Gott Kraft abholen. Das darf aber auch nicht zu einer sinnentleerten Entschuldigung werden. Von wegen, ach, die Kraft habe ich halt nicht, deswegen mache ich es auch nicht. Ich bin halt kein gastfreundlicher Mensch, deswegen lade ich keinen ein. Eben nicht. Sondern sich manchmal trotz alledem zu überwinden, beharrlich festzuhalten, aus Überzeugung heraus. Und Überzeugung, die darfst du gewinnen. Im Glauben ganz praktisch. Das wünsche ich mir, uns als Gemeinde, dass wir Liebe Gottes erfahren, dass wir Segen erfahren im Gebet, dass wir Segen erfahren, was es heißt, gastfreundlich zu sein, dass wir Segen erfahren, was es heißt, einander zu dienen und zu lieben, den anderen voranzustellen und dass wir Segen und Kraft darin erfahren, Worte weiterzugeben, die mehr sind als nur menschliche Worte. Wir dürfen auch Worte Gottes weitergeben, weil wir reden, was sein Wort sagt. Amen.